Wir sind in Johannes 2 heute Morgen. Wer eine Bibel braucht, ihr könnt euch gerne eine ausborgen. Wir haben ja bald Ostern. Wer von euch macht denn einen Osterputz? Kennt ihr das so? Frühjahrsputz, Osterputz, hat man bei uns in Österreich gesagt. Meistens um die Zeit rum sind dann alle Hausfrauen in Panik ausgebrochen, versucht alles schnell in Ordnung zu bringen. Ich weiß eigentlich nicht, warum, ist irgend so eine komische Tradition. Sich nochmal stressen vor Ostern. Heute werden wir sehen, wie Jesus Osterputz macht im Tempel. Jesus hat das zweimal gemacht eigentlich, einmal zu Beginn seines Dienstes, das sehen wir hier in Johannes 2, und dann auch einmal gegen Ende seines Dienstes. Wir lesen in Vers 13, wir wollen uns erst mal den Kontext und die Vorgeschichte ansehen hier. Das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gab in Israel drei Feste im Jahr, die verpflichtend war, zumindest für alle fähigen Männer. Da mussten die hinaufziehen nach Jerusalem, in den Tempel, und dieses Fest feiern. Und das war im Frühjahr das Passafest, das hat einen Tag gedauert. Und dann das Verpflichtende war eigentlich das Fest der ungesäuerten Brote. Das waren dann 7 Tage, die an das Passafest drangehängt wurden. Das war um Ostern rum. Ihr wisst, Jesus ist zu Passa, um das Passafest gekreuzigt worden. Und das Passafest, die Bedeutung davon war, die Erlösung zu feiern, den Auszug aus Ägypten zu feiern. Das war das Gedenken im Passafest und in diesem Fest der ungesäuerten Brote. Und dann 50 Tage später war das Pfingstfest. Das war das Erntedankfest im Frühjahr. Und dann gab es im Herbst noch das Laubhüttenfest. Das war das Erntedankfest im Herbst, für die Ernte im Herbst. Und das Laubhüttenfest, das sollte Sie auch daran erinnern, an die Wanderung durch die Wüste, wo Sie in Zelten oder vielleicht auch Laubhütten gewohnt haben, auf jeden Fall keine feste Behausung hatten. Und so ging Jesus von Galiläa, vom Norden Israels hinunter nach Jerusalem zu diesem Passafest. Interessant, Jesus ging in den Tempel, in die Gemeinde, selbst wenn die nicht perfekt war. Das ist ein Vorbild für uns. Und dann lesen wir in Vers 14, und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer, und die Wechsler sitzen. Also ihr wisst, die Juden, wenn sie in den Tempel gegangen sind, sind sie dorthin gegangen, um Gott zu opfern. Das war ein Bild, diese ganzen Tieropfer aus dem Alten Testament waren ein Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir haben das vor 2 Wochen oder so gesehen, wo Johannes der Täufer gesagt hat, über Jesus, seht, er ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und ihr wisst, diese Opfertiere mussten perfekt sein, ohne Makel sein, weil sie Jesus repräsentiert haben. Und irgendwann ist jemand offensichtlich auf die Idee gekommen, für die Leute, die jetzt weit reisen, ist es ja nicht super praktisch, ihre eigenen Tiere mitzunehmen, über hunderte Kilometer vielleicht, sondern wir bieten im Tempel diesen Service an oder nahe beim Tempel diesen Service an, dass Leute da einfach Opfertiere kaufen können. Und über die Jahre, ich bin sicher, anfangs war das so ein Dienstleistungsgedanke, vielleicht sogar mit einer guten Einstellung, aber über die Jahre ist das Ganze dann ziemlich korrupt geworden. Und die Hohepriester, die Priesterfamilien haben dieses Business, dieses Geschäft eigentlich sich unter die Nägel gerissen, in Besitz genommen und haben mit der Zeit dann das Geschäft auch von der Nähe des Tempels in den Tempel verlagert, in den äußersten Hof, in den Vorhof des Tempels. Und dann hatten die hier ihre Tiere, die sie zum Verkauf angeboten haben. Und ihr wisst, jedes Opfertier wurde auch inspiziert, bevor es zugelassen wurde zum Opfer. Und die Priester haben dann Folgendes gemacht, nämlich wenn irgendjemand mit seinem privaten Tier gekommen ist, was er selber mitgebracht hat, seinen Lämmchen, das er großgezogen hat, und er ist zum Priester gekommen und hat es untersucht, ja, irgendeinen Makel haben die immer gefunden. Haben gesagt, nee, das Ding ist nicht koscher, das kannst du nicht opfern. Aber guck mal, hier haben wir schon eine ganze Herde von Schafen, die haben wir schon vorher untersucht, die haben alle hier unseren Stempel sozusagen, unser Gütesiegel. Die sind genehmigt, die kannst du kaufen. Kostet natürlich eine Kleinigkeit, ne? Diese Dienstleistung, und die haben weit überhöhte Preise verlangt. Und dann lesen wir hier noch von den Wechslern. Ihr wisst, wenn ihr ins Ausland geht, jetzt nach Amerika zum Beispiel oder Ägypten oder irgendwo außerhalb unseres Währungsraumes, wenn ihr dort Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr erstmal euer Geld umwechseln. Und so war es auch im Tempel, wenn die Juden hier gekommen sind von Rom oder von Asien, von weit her, die hatten ihre römische Währung, griechische Währung, und im Tempel gab es die Tempelwährung. Es musste auch jeder so seinen halben Schekel, glaube ich, an Tempelsteuer bezahlen, einfach um Priester, den Dienst im Tempel zu erhalten. Das musste alles in dieser Tempelwährung geschehen. Und also gab es auch dieses Wechselgeschäft dort im Vorhof der Heiden im Tempel. Und das war auch so ein Monopol, genauso wie der Tierverkauf. Es war ein Monopol, und die haben wahnsinnig hohe Wechselgebühren verlangt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Leute sich gefühlt haben. Es war Vorschrift von Gott, dreimal im Jahr in den Tempel zu gehen, und sie wurden jedes Mal ausgenommen und übers Ohr gehauen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben. Haben sich die gefreut, wieder in Gottes Haus zu gehen, in den Tempel zu gehen, anzubeten? Vielleicht das erste Mal, aber nachher ging es ihnen vielleicht so wie Luther, als er die Wallfahrt nach Rom gemacht hat und das ganze Elend dort gesehen hat und diese ganze Korruption gesehen hat. Und ich denke, wenn du hier so richtig übers Ohr gehauen wurdest und so richtig ausgenommen, ausgebeutet wurdest im Namen Gottes von diesen religiösen Leitern, dann bist du das nächste Mal eher mit so einem, naja, negativen Geschmack dorthin gekommen, hat so einen bitteren Nachgeschmack gehabt, deine Erfahrung im Tempel. Die haben Millionen umgesetzt dort, und Jesus hat irgendwann mal zu ihnen gesagt, am Ende seines Dienstes, als er dort den Tempel gereinigt hat, er hat gesagt, es ist eine Räuberhöhle. Ihr seid Räuber, und mein Haus sollte ein Bethaus sein, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ihr kennt den Räuber Hotzenplotz, ne? Räuberhöhle ist der Ort, wo die Beute verteilt wird. Das Raubgut verteilt wird. Sie haben die Menschen ausgebeutet. Im Vorhof der Heiden, an dem Ort, wo die Leute eigentlich zu Gott finden sollten. Die Leute, die interessiert sind, die irgendwie angezogen waren von ihm. Und dann so ein Erlebnis. Und Jesus war richtig sauer. Er war richtig stinkig hier. Er ist sauer drüber, er ist zornig darüber, wenn Menschen ausgebeutet werden im Namen von Religion oder im Namen Gottes. Im Namen Jesu vor allem auch. Ich denke dann natürlich sofort an die Wohlstandsprediger, die dieses Wohlstandsevangelium predigen und sagen, wenn du mir 10 Euro gibst, dann wird Gott dir 100 Euro zurückgeben. Und die sagen, Jesus ist gekommen, um uns reich zu machen. Und der Weg, wie du reich wirst, ist, indem du mir dein Geld gibst. Das ist so im Wesentlichen diese Theologie. Und Leute werden ausgebeutet und ausgenommen im Namen von Jesus. Und Jesus ist sauer darüber, er ist zwar nicht darüber. Und statt dass wir ein Zeugnis für Jesus sind oder diese Prediger, diese Leute, die so leben, ein Zeugnis für Jesus sind, sind sie eigentlich Götzendiener. Leben für den Mammon und nicht für Jesus. Und sie nehmen die Gläubigen aus. Und ich glaube, den Anbetenden vergeht irgendwann die Freude, wenn ständig nur über Geld gepredigt wird und ihr müsst mehr geben. Gib alles, halt die Geldbörse hoch und gib sie deinen Nachbarn und dann gib, wie du immer schon geben wolltest. Solche Schmähs. Und ich weiß, es ist jemand hier, der 1000 Euro geben wird. 10 Leute. Wir werden nicht weitermachen, bis sie ihre Hand heben und ihr Geld in den Beutel schmeißen. Alle möglichen Formen von Manipulation, um Gottes Kinder auszunehmen. Und manche Nicht-Christen werfen uns das vor und sagen, ich werde doch nicht hier in die Gemeinde mit dir kommen, ihr seid alle Heuchler. Guck mal, wie die Leute ausgenommen werden. Da bin ich sauer drüber. Und zu den Leuten können wir sagen, ja, weißt du was, Jesus fühlt sich genauso wie du über diese Sache. Er ist da ganz deiner Meinung. Jesus war richtig sauer. Es hat ihn gestört. Und wir sehen hier, dass er sofort was dagegen unternommen hat, im Vers 15. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen, und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Zitat aus einem messianischen Psalm. Überrascht euch das, wenn ihr das lest? Passt das in euer Bild von Jesus? Manchmal haben wir so dieses Bild, ja, der süße Jesulein, der ist so lieb, so sanftmütig. Nee, Jesus konnte zornig werden. War ein heiliger Zorn. Hat Tische umgeworfen, hat Menschen rausgetrieben, hat Ochsen rausgetrieben, hier mit seiner Peitsche, die er sich gemacht hat. Tempel gereinigt. Soweit zur Vorgeschichte. Zweiter Punkt heute Morgen. Wir wollen uns mal über Zorn unterhalten. Das Thema drängt sich uns auf. Wir sehen Jesus hier zornig. Wer von euch ist öfter mal zornig? Oder manchmal? Kommt, Leute. 5 sind zornig, alle anderen sind Lügner, oder was? Wir alle sind zornig dann und waren. Ich war das letzte Mal vorgestern so richtig zornig und frustriert, habe mich geärgert. Über was? Wir alle sind zornig, Leute, lasst uns ehrlich sein. Zorn ist schlicht und einfach eine Emotion in unserem Leben, genauso wie Freude oder Trauer oder Angst. Und als Emotion ist es von Gott geschaffen. Gott hat uns so gemacht und es ist in sich nichts Sündiges oder Schlechtes, sondern es ist erstmal normal, dass wir Gefühle haben. Aber im Epheserbrief 4, Vers 26, sagt uns der Herr, zürnet und sündigt dabei nicht. Also es ist offensichtlich möglich, zu sündigen, wenn wir zornig sind, das wissen wir, aus eigener Erfahrung. Aber es ist offensichtlich auch möglich, dass wir zürnen oder zornig sein können, ohne zu sündigen. Sonst würde uns der Herr nicht sagen, zürnet und sündigt dabei nicht. Also das Problem ist nicht so sehr unsere Emotion, dieses Gefühl des Zorns, sondern das Problem ist eher, was machen wir damit, wenn wir uns so fühlen. Da fängt die Sünde an. Beste Beleg, dass diese Emotion Zorn nicht in sich schlecht ist, ist, dass Gott zornig ist. Sehen wir oft im Alten Testament, wo wir lesen, sein Zorn entbrannte, wenn das Volk götzendienerisch war. Diese Dinge. Sehen wir auch im Neuen Testament, im Römer 2, Vers 6 bis Vers 8. Da steht, Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Also Gott ist zornig über Sünde. Jesus war zornig und er ist der Sündenlose. Wir haben hier dieses Beispiel. Jesus ist zornig darüber, wenn Menschen im Namen Gottes ausgebeutet werden und eigentlich abgehalten werden, zu ihm zu kommen. Markus 3, Vers 5, da haben wir auch so eine Situation, wo Jesus zornig wird. Das ist diese Situation, wo dieser Mensch da ist mit einer verdorrten Hand am Sabbat und Jesus will ihn heilen, aber das sind diese Leute, die sagen, nee, du darfst am Sabbat nicht heilen. Und wir lesen da in Markus 3, Vers 5, er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Also er ist zornig über diese Lieblosigkeit, über diese Gesetzlichkeit, diese Unterdrückung von kranken Menschen hier eigentlich, diese Lasten, die die Religiösen den Menschen aufgelegt haben. Vielleicht lasst uns noch eine Unterscheidung machen, wenn wir hier über Zorn reden. Es gibt einen gerechten Zorn und es gibt einen ungerechten Zorn. Gott und Jesus haben offensichtlich einen gerechten Zorn. Ein gerechter Zorn ist ein selbstloser Zorn. Wenn Jesus zornig wird, sehen wir immer, dass er zornig wird für jemand anderen, der ausgebeutet wird oder verletzt wird. Und das ist eigentlich ein Teil von Liebe, oder? Ich meine, hoffentlich bist du zornig, wenn jemand verletzt wird, den du liebst. Hoffentlich macht uns das zornig, wenn schuldlose, wehrlose, Ungeborene ermordet werden oder wenn Kinder misshandelt werden. Das ist eigentlich eine normale Reaktion für jemanden, der normal tickt zumindest. Und wir können auch zornig sein auf Sünde. Gott ist zornig auf Sünde. Wir können zornig darüber sein, wenn unsere Beziehung den Bach runtergeht. Das sollte nicht so sein, da läuft was falsch. Also es gibt einen gerechten Zorn, den sehen wir bei Jesus. Unser Problem ist, dass in den allermeisten Fällen, wenn wir zornig sind, dass es ein ungerechter Zorn ist, ein selbstsüchtiger Zorn, der so ein Auswuchs ist unserer Selbstsucht. Also ich bin zornig, weil mein Stolz, weil mein Ego verletzt ist. Wie kann er oder sie es wagen, mir sowas zu sagen oder mich so zu behandeln? Also ich fühle mich und meine Interessen irgendwie verletzt oder vernachlässigt. Wir wollen im Zentrum des Universums sein und wenn da jemand nicht mitspielt und ich nicht meinen Willen durchsetzen kann, dann wäre ich zornig. Das ist ungerechter Zorn. Und es mag hilfreich sein, sich das mal so ein bisschen vor Augen zu halten, mal einen Schritt zurückzumachen, wenn wir zornig werden und mal zu fragen, weswegen bin ich denn eigentlich zornig? Das Ganze mal ein bisschen bewerten. Vielleicht hilft uns das. Vielleicht sind wir über etwas zornig, über das wir gar nicht zornig sein sollten. Oft sind es diese lächerlichen kleinen Dinge. Vielleicht müssen wir unsere Selbstsucht bekennen und sagen, Herr, ich nehme mich zu wichtig. Ich bekenne das, änder du mich. Aber dieses Gefühl des Zorns ist nicht an sich eine Sünde, das ist eine Emotion. Erstens, Zorn kann ein guter Indikator sein, dass etwas falsch läuft. Wenn ich zornig wäre, ist ein Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Dass ich zu selbstsüchtig bin, dass ich frustriert bin und nicht genug Geduld habe, dass mich jemand verletzt hat. Wir haben ein Beziehungsproblem, irgendetwas ist Unrecht und Zorn hilft mir, das Problem zu identifizieren. Hey, wir haben ein Problem hier. Oder ich habe zumindest ein Problem, sonst wäre ich nicht zornig. Zweitens kann Zorn auch eine starke Motivation sein in unserem Leben. Eine Motivation, dieses Problem oder dieses Unrecht zu ändern. Aber drittens, was der Zorn nicht ist, Zorn ist kein guter Problemlöser. Weil es ist eine Emotion und eine Emotion löst kein Problem. So, und was löst Probleme? Taten, oder? Entscheidungen. Wenn wir was tun dagegen. Und so, wenn wir einfach nur unseren Zorn freien Lauf lassen, dann löst das keine Probleme, sondern es macht die Dinge im Normalfall komplizierter und schwieriger. und Menschen werden verletzt dabei und Beziehungen werden beschädigt oder noch mehr beschädigt. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich war ein Experte im Zornigsein als Teenager, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Und ich habe meiner Familie da sehr viel Leid zugefügt. Besonders meine Schwester, die hat sehr viel davon abgekriegt. Hat wahrscheinlich auch mit Eifersucht zu tun gehabt. Ich weiß es nicht genau. Aber Zorn war eine Emotion, die mein Leben bestimmt hat. Und ich war ein Sklave davon. Ich war ein Getriebener von meinem Zorn. Und das ist ein Problem, wenn das passiert. Dann wird es zum Problem. Die Emotion ist kein Problem. Das ist normal. Aber wenn wir getrieben sind davon, egal welche eigentlich, aber wenn ich getrieben bin von Zorn, wenn es ein unbeherrschter Zorn ist, dann ist es ein Problem. Aber wenn wir lernen, unseren Zorn zu beherrschen und den in die richtigen Bahnen zu leiten, dann kann es ein gutes Werkzeug sein. Kann uns Probleme aufzeigen, kann uns motivieren, Probleme zu lösen. Aber wenn es unkontrolliert ist, dann richten wir den Zorn normalerweise gegen andere Personen. Und das ist so unsere natürliche Reaktion. Und ich denke auch, der Teufel liebt es, unsere Gedanken in diese Richtung zu lenken. Dann sagen wir, ich bin zornig auf dich, weil du das und das und das getan hast. Und ich werde es dir heimzahlen. Ich werde es spüren lassen, mit mir nicht. Und vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, dass der Zorn, wie auch viele anderen Emotionen, ansteckend ist. Also einer wird zornig, du, und was ist meine Reaktion? Was denkst denn du, dass du mit mir so reden kannst? Und ich explodiere auch. Und dann gehen wir aufeinander los. Und wir beschuldigen einander und beschimpfen einander und kritisieren und nörgeln. Oder wenn wir eher die passiveren Typen sind, fressen wir es in uns rein und denken schlecht über die anderen. Auf jeden Fall, wir nutzen diese emotionale Energie, die da ist, um zu zerstören. Und das ist eine Verschwendung eigentlich von dieser Energie. Aber wenn es uns gelingt mit Gottes Hilfe, und die brauchen wir, denn ohne ihn können wir nichts tun, dieses Zorngefühl zu beherrschen oder von mir aus es vom Heiligen Geist beherrschen zu lassen, Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, und diese emotionale Energie statt auf die Person auf das Problem zu lenken, dann kann es viel Gutes tun. Wenn ich sage, ich bin zornig, dass unsere Beziehung so schlecht ist. Ich bin zornig darüber, dass wir so schlecht miteinander kommunizieren und dass wir uns verletzen. Ich will das nicht, ich will das ändern. Dann kann ich diese emotionale Energie in positiver Weise nutzen. Seht hier, Jesus hat hier keinen unbeherrschten Zorn. Er ist nicht unbeherrscht, er ist rennt da nicht in den Tempel rein und fängt an zu randalieren und zu explodieren und einfach haut wild drauf los. Nee, wir sehen, dass er hier redet und argumentiert mit den Taubenverkäufern. Er fordert sie auf zu gehen. Wenn er die Käfige mit den Tauben umgeschmissen hätte, einfach runtergeschmissen hätte, hätte er die Tiere wahrscheinlich verletzt. Also argumentiert er mit ihnen und sagt, Leute, es ist Zeit zu gehen jetzt hier. Raus, hat sie rausgeschmissen. Wir sehen hier nicht irgendwie einen unkontrollierten Zornausbruch, sondern eigentlich eine sehr gezielte Problemlösungsstrategie. Es gibt zwei falsche Arten, mit Zorn umzugehen, je nach Persönlichkeit. Der eine mehr so oder anders gepolt. Erster falsche Weg ist zu explodieren. Einfach den Zorn rauszulassen und den Zorn an irgendjemand anderen auszulassen. Hey, das verletzt. Das zerstört Beziehungen. Verletzt uns auch selbst. Isoliert uns. Es ist echt so ein Gefängnis. Und ich weiß das, weil das war meine Art, mit Zorn umzugehen. Ich war sehr jähzornig. Und ich erinnere mich, wie ich oft dann allein in meinem Zimmer gesessen bin und ich war zornig auf die ganze Welt. Ich hatte geschrien und getobt und geflucht und Türen zugeknallt. Vielleicht sogar physisch gewalttätig geworden. Und dann sitzt du allein da, du und dein Zorn. Und fühlst dich nicht wirklich gut dabei. Also selbst wenn du den Streit gewonnen hast, die Auseinandersetzung, in Wirklichkeit haben alle verloren dabei. Aber selbst wenn du deinen Kopf durchgesetzt hast, dann sitzt du da allein und hast ein schlechtes Gewissen und die anderen mögen dich nicht und du magst dich eigentlich auch nicht, wenn du ehrlich bist. Und du hast einen Schaden angerichtet, der gar nicht mehr so leicht zu reparieren ist. Bei mir war es so, mein Zorn ist meistens so schnell verraucht, wie er gekommen ist. Und dann habe ich versucht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Aber die Tatsache war, es ist was passiert. Und die Leute waren verletzt. Und die schauen dich nicht mehr an und die gehen dir aus dem Weg. Jakobus warnt uns davor. In Jakobus 3. Mit unserer Zunge können wir viel Schaden anrichten. Er vergleicht unsere Zunge wie mit einem kleinen Feuer. Also unsere Zunge ist wie, sagen wir, so ein kleines Feuer, so ein Streichholz, das aber einen ganzen Wald anzündet und dann haben wir einen riesen Waldbrand. Bitte probiert das nicht aus. Zu Hause, glaubt mir das einfach. Aber wenn der Wald einmal brennt, dann kann man es nicht mehr so leicht ungeschehen machen, ne? Kann man gar nicht mehr ungeschehen machen eigentlich. Dann ist dieses kleine Feuer, was du da angezündet hast, ist völlig außer deiner Kontrolle geraten. Und genauso ist es mit dem, was wir sagen. Das ist da draußen und es hat seine Wirkung und Nachwirkung. Selbst wenn dein Zorn schon vorbei ist, wir können die Worte nicht zurücknehmen. Deswegen ermutigt uns die Bibel, sehr vorsichtig zu sein, wie wir kommunizieren. Es gibt dieses Sprichwort, wer zornig ist, verbrennt oft an einem Tag das, was er in vielen Jahren gesammelt hat. Ist so, ne? Klassisches Beispiel, was mir einfällt, ist der Zidane. Bei der, was ist das, vorletzte WM schon, ne? Aber ihr erinnert euch dran. Als ihn der Materazzi, der italienische Spieler, so provoziert hat, dass er ihm diesen Kopfstoß versetzt hat und das war das letzte Spiel seiner Karriere, letzte WM-Spiel. Das hätte der krönende Abschluss sein können seiner Karriere. Die Leute, das ganze Stadion hätte ihn gefeiert wahrscheinlich. Er hätte beim Elferschießen mitschießen können, die hätten Weltmeister werden können. Aber an einem Tag, in einem Moment, hat er alles niedergebrannt, was er über Jahre lang angesammelt hat und das bleibt uns in Erinnerung. Wenn ich an den Zidane denke, denke ich an die Situation. War ein super Spieler, aber konnte nicht seinen Zorn beherrschen. Sprüche 29, Vers 22. Ein zorniger Mann erregt Streit und ein hitziger ist reich an Vergehen. Wir tun meistens nicht viel Gutes, wenn wir zornig sind. Prediger 7, Vers 9, da steht, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Also wenn dich von deinem Zorn treiben lässt, dann bist du ein Tor, bist du ein Depp, um es auf Deutsch zu sagen. Dann handelst du nicht weise. Und habt ihr euch schon mal überlegt, warum Gott uns zwei Ohren gegeben hat, aber nur einen Mund? Ich denke, da ist eine tiefe theologische Weisheit drin. In Jakobus 1, Vers 19 sagt uns der Herr, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Das, was wir ablegen müssen. Okay, aber die erste Art, mit dem Zorn falsch umzugehen, ist es rauszulassen und zu explodieren. Zweite falsche Art, mit Zorn umzugehen, und die ist eigentlich nicht weniger zerstörerisch, ist diesen Zorn in sich reinzufressen. Da tut man sich erstmal selber weh, das führt oft zu psychosomatischen Beschwerden, das typische Magengeschwür, zu Groll, zu Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Depression und letztendlich führt uns genauso in die Isolation, zerstört genauso unsere Beziehungen. Und meistens irgendwann kommt es dann doch hoch, wenn das Fass zum Überlaufen kommt. Aber in beiden von diesen Verhaltensweisen wird diese emotionale Energie zerstörerisch eingesetzt. Gegen wem anderen, gegen dich selbst, statt gegen ein Problem, was ihr vielleicht habt. Und oft ist das eine Kombination von beiden. Oft geht es uns so, dass wir eine Zeit lang die Dinge in uns reinfressen und dann irgendwann kocht das Ding über und dann kommt das ganze Gift raus. Zum späteren Zeitpunkt halt. Selbstbeherrschung, vor allem auch in unseren Gedanken, ist ein Riesenteil von unserem geistlichen Kampf. Es ist wichtig, dass wir es kontrollieren können. Wir können uns in Zorn reinsteigern oder wir können versuchen, es zu kontrollieren mit Gottes Hilfe. Es hat viel mit unserem Denken zu tun und unseren Entscheidungen. Ich erinnere mich, das war ein krasses Mal, wo ich wieder mal explodiert bin, nachdem ich mich bekehrt habe. Vielleicht war ich, weiß gar nicht, 25 oder so. Und wir haben damals noch studiert in Wien. Und mein Bruder und ich, wir hatten ein Auto gemeinsam. Das mussten wir uns teilen. Und mein Bruder, ich weiß nicht, hat er damals seine Freundin gehabt oder waren sie schon verlobt mit seiner heutigen Frau. Also er hat das Auto auf jeden Fall sehr oft in Anspruch genommen, aus Beziehungsgründen. Ist ja auch okay. Und wir hatten uns aber ausgemacht, ich habe so eine Abendbibelschule gemacht nach der Uni und wir hatten ausgemacht, dass ich mit dem Zug da an den Bahnhof fahre und dann holt er mich ab. Und ich habe es oft nicht so genau genommen mit der Pünktlichkeit. Das war auch so eine Schwäche von mir. Mein Bruder war da sehr drauf bedacht. Das war was, was ihn oft geärgert hat. Und ich weiß gar nicht, aus irgendeinem Grund habe ich den Zug versäumt, den ich nehmen wollte. Und dann habe ich den nächsten genommen, eine Viertelstunde später. Und ich komme am Bahnhof an und mein Bruder war weg. War so 10 Uhr abends, musste auf den nächsten Bus warten. Der ist zwar in unseren Ort gefahren, aber wir haben so 2 Kilometer den Berg hoch gewohnt. Da sind dann alle Busse hochgefahren, also die späten Busse sind alle unten stehen geblieben. Das heißt, ich muss dann 2 Kilometer bergauf laufen, nach Hause laufen. So, irgendwann 11 Uhr nachts, Mitternacht rum. Und ich habe schon gekocht in dem Bus, ne? Die ganze halbe Stunde in der Busfahrt. Wie kann der? Und der hat immer das Auto, das ist sowieso nicht fair. Und dann habe ich das Ganze weiterspielen lassen hier. Nächste halbe Stunde, wo ich hier nach Hause gelaufen bin, bergauf. Und dann am Schluss war ich so kontrolliert von dem Zorn und meinen negativen Gedanken, dass ich ein großes Glas Wasser vollgefüllt habe, in das Zimmer meines Bruders gelaufen bin, ihn angebrüllt habe und ihm das Wasser über den Kopf geleert habe. Und ich kam gerade von der Abendbibelschule. Ne? Das ist super. Ein tolles Zeugnis. Aber das passiert, wenn wir Dinge einfach laufen lassen, nicht kontrollieren, uns reinsteigern. Also es ist kein guter Weg. Wie gehen wir richtig mit Zorn um? Ich habe mich entschuldigt dann bei meinem Bruder. Ich meine, ich war ja schon Christ und Gott hat mich überführt. Und haben es dann irgendwie geregelt auch. Gott sei Dank ist er dabei, mich zu verändern. Aber wie gehen wir richtig mit Zorn um? Jakobus sagt uns, seid langsam zum Zorn, haben wir schon gelesen. Gott ist langsam zum Zorn. Im Psalm 145, Vers 8 lesen wir, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Also langsam zum Zorn. Wie können wir langsam sein zum Zorn? Ich glaube, du brauchst einen Plan. Du brauchst irgendwie eine Strategie. Erste ist, wie so ein Plan aussehen könnte. Der erste Punkt könnte sein, mal so ein bisschen Selbstwahrnehmung zu praktizieren. Lerne es so früh wie möglich zu identifizieren, wenn dir diese Emotion hochkommt. Wenn wir voll sind von dem Zorn und überwältigt sind davon, dann denkt man immer klar und dann treibt uns das. Dann tun wir dumme Dinge und sagen Dinge, die verletzen. Also gut ist es, wenn wir dieses Gefühl abfangen können, bevor es uns kontrolliert, bevor es so überwältigend ist und es uns gefangen nimmt. Also beobachte dich mal ein bisschen selbst. Wie merkst du, dass du zornig wirst? Vielleicht ist es, dass dein Puls schneller schlägt, dass du einen roten Kopf kriegst, sich die Nackenhaare aufstellen. Das kann bei jedem anders sein. Vielleicht kriecht er so die Hitze hoch in den Kopf. Ich weiß, bei mir ist es eher so im Bauch erstmal, dass sich da irgendwas zusammenzieht und dann steigt das hoch, bis ich explodiere. Vielleicht fällt dir auf, du redest lauter. Oder du knirschst mit den Zähnen, presst die Hände zusammen und irgendwie fängst an zu schwitzen. Beobachte es einfach mal, wie das bei dir ist. Ein bisschen Selbstwahrnehmung. Und dann der zweite Punkt ist, du musst dieses Gefühl stoppen, bevor es dich überwältigt. Der römische Philosoph Seneca hat mal gesagt, das größte Gegenmittel gegen den Zorn ist der Aufschub. Da ist viel Wahres dran. Seid langsam zum Zorn. Also, das Nächste, was wir tun müssen, wir müssen irgendwie innehalten. Irgendwie stoppen. Und das kann auch unterschiedlich aussehen, je nach der Stärke des Gefühls. Manchmal hilft es, einfach mal tief durchzuatmen. Oder vielleicht mal bis 10 zu zählen. Das ist die klassische Strategie, ne? Zähl mal bis 10. Vielleicht, wenn das schon stärker ist, musst du wirklich aufstehen und mal dir vielleicht was zu trinken holen. Sagen, okay, ich schluck den mal runter, den Zorn. Oder du musst dir wirklich physisch eine Auszeit nehmen und mal rausgehen und von mir aus einen Spaziergang machen. Aus der Situation raus. Fritz Grillparzer hat gesagt, der Rausch des Zorns ist wie ein anderer Rausch. Das beste Mittel ist die frische Luft. Das ist eine Erfahrung. Beten in der Situation ist auch eine gute Idee. Denk dran, aus eigener Kraft können wir es nicht. Könnt an die Psalmen denken, wo David und andere Psalmisten einfach ehrlich zu Gott kommen und ihre Gefühle zu ihm rausschreien und ihm erzählen. Das ist der richtige Punkt, da können wir alles rauslassen bei ihm im Gebet. Vielleicht hilft es dir auch, Bibelverse auswendig zu lernen, die du dir dann in Erinnerung rufen kannst. Gott sagt uns ja, wir müssen unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und eine Art, wie wir das tun können, dass wir schlechte Gedanken stoppen und einfach Gottes Wort dagegen halten. Es ist gut, wenn wir das im Hinterkopf haben. Zum Beispiel, seid langsam zum Zorn. Oder 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig, sprich geduldig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, ihr, die ihr den Zorn reinfresst, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Oder Philipper 4,8. Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Also darüber denkt nach. Das Ziel von dem Ganzen ist Selbstbeherrschung. Dass wir nicht den Zorn, unser Denken und unser Handeln beherrschen lassen. Und es ist nicht einfach. Besonders, wenn du es nicht gewohnt bist. Sondern wenn du es gewohnt bist, es einfach laufen zu lassen und dich gehen zu lassen. Aber der Heilige Geist kann uns helfen dabei. Und wirklich, die meiste Zeit können sich die meisten von uns beherrschen, wenn es wirklich wichtig ist. Wenn es wirklich um was geht. Wenn du ein Gespräch mit deinem Chef bist zum Beispiel. Und du weißt, wenn du jetzt explodierst und den anbrüllst, schmeißt er dich raus. Es ist unglaublich, wie schnell wir uns beherrschen können. Wir müssen uns vor Augen halten, dass unsere Frau oder unser Ehemann oder unsere Kinder genauso wichtig sind wie der Chef, wenn nicht wichtiger. Vielleicht gibt uns das die richtige Perspektive, die richtige Motivation, uns zu beherrschen. Und ich würde auch sagen, lasst euch nicht entmutigen, wenn es nicht gleich 100% funktioniert. Es ist ein Prozess, das einzuüben. Aber wir wollen sehen, dass es weniger häufig passiert. Wir wollen sehen, dass es weniger intensiv ist, unser Zornausbruch. Und wir wollen auch sehen, dass wir nach einer kürzeren Zeit wieder in Ordnung sind und alles okay ist. Und wenn du das beobachten kannst, dann ist es schon Fortschritt. Also lass dich nicht entmutigen. Bleib dran. Mach weiter. Also erstens erkennen, dass wir zornig werden. Zweitens es rechtzeitig stoppen. Und das dritte ist, dass wir den Zorn dann umlenken. Beziehungsweise eine Lösung für das Problem suchen, statt zu explodieren oder es in uns reinzufressen und gegen andere Personen zu richten. Ein paar Beispiele, was wir tun können. Was können wir tun, statt auszurasten oder bitter zu werden? Was können wir tun? Mal ein Beispiel wäre, wir könnten ein Gespräch suchen. Sagen, hey, lass uns zusammensetzen. Lass uns versuchen, gemeinsam das Problem zu lösen, statt aufeinander loszugehen. Lass uns Versöhnung suchen, wenn das notwendig ist. Offenes Gespräch ist auch die Lösung für den, der den Zorn in sich reinfrisst. Du musst lernen, deine Gefühle zu kommunizieren. Zu sagen, du, das wurmt mich jetzt gerade, was du da gesagt hast oder was du da getan hast. Das ärgert mich. Aber denk dran, attackiert nicht die Person, attackiert das Problem. Sag, wie wir zurzeit kommunizieren, das ehrt Gott nicht. Lass uns es angehen. Sag nicht, du bist ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst sagen, was du gesagt hast oder was du getan hast, das ist nicht okay, das hat mich verletzt. Dann ist es nicht gegen die Person, sondern gegen seine Handlung. Da ist ein Riesenunterschied. Sag auch nicht, du hast mich verletzt, sondern sag, das, was du getan hast, das, was du gesagt hast, das hat mich verletzt. Und mach's konkret. Kannst den anderen helfen. Mach's ganz konkret. Zum Beispiel, hey, wenn du nörgelst, das frustriert mich. Das provoziert mich. Lass uns gucken, dass wir da einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Vielleicht ein Handzeichen oder irgendwas. Weiß ich nicht. Und fang immer bei dir selbst an. Das ist die beste Strategie. Wenn du um Vergebung bittest für deinen Bockmist, das öffnet auch viele Türen. Öffnet die Herzen des anderen. Und erinnere dich in Sprüchen 15, Vers 1. Das ist auch was, was du auswendig lernen kannst. Da steht, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Epheserbrief 4 steht auch, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Auf gut Deutsch, geh nie zornig und unversöhnt ins Bett. Weil wenn du das tust, dann gibst du dem Teufel Raum. Ich denke, wir alle kennen das, wo wir abends dann oder nachts dann wach liegen und wir können nicht schlafen, weil wir noch immer diese Energie in uns haben und das Adrenalin und wir zornig sind und es wiederkäuen. Die Situation, wo mich der verletzt hat und denkst, ach Mann, ich hätte das sagen sollen. Ha. Ärgert euch das auch, dass ihr immer nachher an das denkt, was ihr eigentlich hättet sagen sollen? Mann, das und ihr spielt es immer wieder durch und je öfter ihr dran denkt und wie ungerecht das ist, was er dir angetan hat und wie kommt er nur und desto bitterer werdet ihr und der Hass staut sich auf. Das ist zerstörerisch. Nicht jedes Problem kann man noch am selben Tag lösen. Vielleicht muss man einen Plan machen, einen Termin ausmachen. Hey, lass uns dran arbeiten. Aber was wir tun können, ist, dass wir uns versöhnen. Bevor wir ins Bett gehen, kann ich sagen, du, vergib mir. Das war nicht richtig, dass ich da explodiert bin oder was immer. Lass uns morgen drüber reden. Lass uns dran arbeiten, aber ich liebe dich. Lass uns versöhnt ins Bett gehen und dann gehen wir das Problem morgen an. Hebräer 12 steht, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werde. Eine Wurzel der Bitterkeit. Bitterkeit ist was, was viel Schaden anrichtet. Das ist ein gutes Bild, was wir hier eigentlich haben. Verbitterte Person hat keinen Frieden und verunreinigt eigentlich alles, mit dem es in Kontakt kommt. Da sprüht dieses Gift raus. Ihr kennt verbitterte Leute. Nur Negatives kommt raus. Reden ständig über das, was andere ihnen angetan haben. Und Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Sehr zerstörerisch. Zerstört Freundschaften, zerstört Ehen. Macht die Herzen kalt, zerstört die Einheit. Römer 12, Vers 19 ist auch ein praktischer Vers. Da steht, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also rächt dich nicht. Oft können wir unseren Zorn so als Rache. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich werde es dir zeigen. Und wenn es auch nur ist, dass ich dir hier, dass ich einfach ignoriere und nicht mit dir rede. Ich fresse in mich rein und sage, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Du wirst schon merken, ich zahle es dir irgendwie heim. Gott sagt, mein ist die Rache. Epheser 4, Verse 26 bis 31, wer mitlesen möchte. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wir wollen aufbauen mit unseren Worten. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Durch diese Dinge betrüben wir den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Dann Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also erste Lösungsmöglichkeit könnte sein, dass du redest, Gespräch suchst. Zweite Lösungsmöglichkeit, besonders wenn du nicht alleine klarkommst oder ihr nicht alleine klarkommt, hol Hilfe. Matthäus 18 spricht darüber. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh erstmal hin, versuch das mit ihm persönlich zu klären und wenn er nicht so recht kommt, dann bring noch einen mit. Oder vielleicht einfach Hilfe suchen bei jemandem, in dem, dass du dich einfach mal ausreden kannst mit jemandem. Trost suchst vielleicht bei jemandem. Himmlische Vater ist eine tolle Person, bei der du Trost finden kannst. Hilfe suchen. Besonders auch, wenn du zornig bist, weil du frustriert bist. Es gibt so einen Zorn, weil wir verletzt wurden, aber es gibt auch so einen Zorn, schlicht und einfach, weil wir frustriert sind. Zum Beispiel, ich wollte einen neuen Boiler kaufen, weil der alte kaputt war. Und ich habe die letzte Woche 3 Boiler gekauft und hat nicht funktioniert. Und ich verstehe es noch immer nicht, warum das Ding nicht funktioniert. Jetzt habe ich gesagt, ich brauche Hilfe von wem, der sich besser auskennt. Muss mal ein Fachmann dran. Das hat mich frustriert. Dritte Lösungsmöglichkeit oder Strategie könnte sein, einfach durchzuhalten. Versuchen, die Situation zu ertragen. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ich muss nicht alles heimzahlen oder alles hochbringen, immer. Manchmal kann ich mich dazu entscheiden, selbst wenn ich mir Unrecht angetan wurde, dass ich sage, ich sehe das jetzt mal als Gelegenheit, meinen Charakter zu bauen. Und Römer 5, Vers 4, das Ausharren in Bedrängnis, das bewirkt Bewährung, einen bewährten Charakter, die Bewährung aber Hoffnung. Also es wäre auch eine Lösungsmöglichkeit, mal bewusst zu sagen, ich versuche die Schwäche eines anderen zu ertragen. Ich werde nichts sagen, ich werde nicht nörgeln, ich werde nicht kritisieren. Wir versuchen es zu tragen, um selber gütiger und geduldiger zu werden. Das ist eine Strategie, die ich dir nur empfehlen kann, wenn du es schaffst, den Zorn nicht in dich reinzufressen oder bitter zu werden dabei. Wenn du das nicht schaffst, dann musst du drüber reden. Dann muss es raus und geklärt werden, die Beziehung geklärt werden. Aber wenn es vielleicht nicht so was Großes ist und du kannst es mit Liebe zudecken und gehen lassen und einfach als geistliche Übung für dich annehmen, um reifer zu werden, auch das kann eine Strategie sein. Eine bewusste Herangehensweise an so eine Situation, die ich zwar nicht gemacht habe. Vielleicht könnt ihr noch an andere denken, das sind nur ein paar Beispiele. Punkt ist, ihr braucht einen Plan. Braucht eine Strategie. Weil, wenn euch der Zorn überwältigt, denkt ihr nicht mehr klar. Wichtige Entscheidung, was wir mit unserem Zorn machen, das kann unser Leben prägen. Man sieht es oft bei alten Menschen. Es gibt alte Menschen, die viel Schlimmes durchgemacht haben, die verletzt wurden und die mit Zorn und Bitterkeit reagiert haben und dieser Zorn hat ihr Herz verhärtet. Und wir kennen wahrscheinlich alte Menschen, die voll Groll sind und voll Hass sind und verbittert sind. Auf der anderen Seite kennt ihr vielleicht auch alte Menschen, die was Ähnliches durchgemacht haben, aber die in diesen Situationen zu Gott gelaufen sind und sich haben trösten lassen von ihm und die vergeben haben und es ertragen haben. Und das sind meist Menschen mit so einem ganz wunderbaren, sanften, liebevollen Geist. Da hat Gott gewirkt in ihnen. Meine Frage ist, was für ein Mensch willst du sein? Wie willst du ab heute umgehen mit deinem Zorn? Noch ein Vers zum Abschluss von dem Thema. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelhafte Überlegung. Also Zorn ist was, was unser Leben nicht treiben soll. Okay. Thema Zorn hat sich uns aufgedrängt bei dieser Bibelstelle. Aber ich möchte noch schnell eine zweite Anwendung auf unser Leben machen. Wir sehen hier in dieser Stelle, dass Jesus eine Leidenschaft hatte, einen Eifer für den irdischen Tempel, für seinen Vater eigentlich. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich, steht hier im Vers 17. Wie viel mehr hat Jesus einen Eifer, eine Leidenschaft für den geistlichen Tempel heute? Und das ist seine Gemeinde und jeder Gläubige. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist in euch, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also wir sind ein Tempel Gottes. Und Jesus will auch uns reinigen. Frage, die du dir stellen kannst. Gibt es Dinge in deinem Herzen, Gedanken in deinem Herzen, die raus müssen? Vielleicht eine andere Frage wäre, haben wir das Recht, wenn wir einen gerechten Zorn haben, irgendwo hinzugehen und Tische umzuschmeißen und vielleicht eine Abtreibungsklinik zu demolieren, Leute rauszuschmeißen, wie Jesus getan hat im Tempel? Nee, glaube ich nicht. Eine Frage der Autorität. Wisst ihr, wo wir das Recht haben, das zu tun? In unserem Tempel. Da drin. Da dürfen wir rausschmeißen und ausmisten. Jesus hat sogar gesagt, das dürfen wir ziemlich krass machen. Er hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Trenn dich davon. Was immer es ist. Wenn es der Fernseher ist, es gibt eine tolle Explosion. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann mir es aber vorstellen, dass es ziemlich cool wäre. Sind es irgendwelche Hefte, die du daheim liegen hast, die raus müssen? Vielleicht mit unbekleideten Menschen drin? Vielleicht ist für andere der Katalog, die kaufsüchtig sind und habsüchtig sind. Ist es Materialismus in deinem Herzen? Gibt es irgendwas, was du rausschmeißen musst? Priester hatten einen Götzen in den Tempel aufgestellt und das war eigentlich der Moloch. Nicht physisch aufgestellt, aber sie haben Geldgier eigentlich an Gottes Stelle gesetzt, ihren Materialismus. Hast du Götzen in deinem Leben? Dinge oder Personen vielleicht auch, die dir wichtiger sind als Gott? Dinge, wo du sagst, ich bin gewillt, Gott ungehorsam zu sein, Kompromisse einzugehen, um Punkt, Punkt, Punkt zu bekommen, den Job, oder die Frau oder das Haus oder die Anerkennung oder den Ruhm? Gibt es da was, was du rauswerfen musst aus dem Tempel deines Lebens und deines Herzens? Gibt es da was, was Gott nicht gefällt? Das ist auch eine Frage, die wir uns mitnehmen können aus dieser Stelle. Vers 18. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Also wo hast du das Recht? Ist einerseits eine berechtigte Frage. Stell dir vor, du würdest hier ins Einkaufszentrum gehen, sagen wir zum Jost hier, und würdest anfangen, die Tische umzuschmeißen und die Leute rauszuschmeißen. Wer gibt dir das Recht, das zu tun? Sie sagen aber eigentlich mehr. Sie sagen: Was für ein Zeichen gibst du uns, dass du das Recht hast? Sie fordern ein Zeichen hier. War eigentlich nicht das wahre Problem, dass sie nicht genug Zeichen hatten, sondern das wahre Problem war in ihnen, dass sie geistlich Ehebruch betrieben haben. Da war ihr Freund, ihr Ersatzgötze im Tempel, das Geld. Und das war offensichtlich falsch. Also eigentlich hätte jeder das Recht gehabt, es zu bereinigen. Aber diese Leiter, diese Priester wollten ihr Unrecht, ihre Sünde nicht korrigieren, also wollten sie es wegdiskutieren. Und sie lenken ab, indem sie das Problem auf Jesus umlenken und sagen: Jesus, zeig uns ein Zeichen, dass du das tun darfst. Das ist eine beliebte Strategie, ne? Die Leute so anwenden, wenn sie nicht mit ihren eigenen Mist umgehen wollen. Lenken sie es um. Machen es zu einer religiösen Diskussion. Im Kapitel 4 werden wir das sehen, wo Jesus mit der Samariterin spricht. Sie macht genau dasselbe. Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt und sie sagt: Oh Herr, wo sollen wir anbeten? Versucht eine theologische Frage zu diskutieren, statt mit ihrer Sünde umzugehen. Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, sind die jüdischen Leiter: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Reiß diesen Tempel ab. Spricht von seinem eigenen Leib. Und die jüdischen Leiter haben Jesus aus demselben Grund umgebracht, aus dem sie den Tempel entweiht hatten, nämlich ihre Geldgier und ihre Machtgier. Und Jesus ist unser Tempel. Er ist unser Treffpunkt mit Gott. Und davon hat Jesus gesprochen. Er hat gesagt: Reiß diesen Tempel ab, sein Leib. Aber ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferwecken. Er hat gesagt, die Auferstehung, seine Auferstehung ist das eine Zeichen, was euch beweist, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Nämlich Gottes Sohn und dein Retter. Und Jesus ist auferstanden, das werden wir sehr bald feiern. Jesus ist der, der behauptet hat zu sein. Er ist das Lamm Gottes, er ist der, der uns von unserer Schuld befreit. Er ist der, der unser Leben heil machen kann. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Denk wieder mal sehr direkte Worte, sehr praktische Worte an uns. Und Vater, hilf du uns bei unserem geistlichen Osterputz dieses Jahr. Wir wollen beten, wie David gebetet hat im Psalm 139. Erforsche mein Herz und sieh, ob irgendein Weg der Ungerechtigkeit da drin ist. Gibt es was, was du ändern willst, Herr? Gibt es was, wo du aufräumen willst? Sprich zu uns, Herr, und führe uns, mach's uns praktisch und konkret. Ich danke dir, dass du so lebendig bist und so praktisch und konkret in unserem Leben wirkst. Form uns, dass wir dir ähnlicher werden, Herr, dass wir geduldigere, gnädigere, liebevollere Menschen werden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.